Sannenland. Umgeben von hohen Bergen und Kuhweiden zeichnet sich die Region im Berner Oberland vor allem durch eins aus: Luxus-Chalet und High Society. Eine glitzernde Gesellschaft mit einer dunklen Seite. Genau über diese Parallelwelt wollen wir in der heutigen Ausgabe von BZ aus der Box reden. Mein Name ist Sheila Matti und bei mir ist der BZ-Spezialist, wenn es um Sannenland geht, der Quentin Schlappach. Hallo Quentin.
Hallo Sheila.
Und unsere Gastro-Expertin Claudia Salzmann, die auch einiges über die Region weiss, zumindest in kulinarischer Hinsicht.
Hallo zusammen.
Und bevor wir in das spannende Thema eintauchen, werfen wir aber wie immer zuerst einen Blick zurück auf die Woche. Claudia, was hat es Spannendes gegeben?
Ja, die Woche hat es vor allem eins gegeben, gelb-schwarze Schlagzeilen. Fangen wir gerade an mit dem Hammer-Transfer von IBE. Der amtierende Schweizermeister und Göpp-Sieger seit dem Sonntag holt beim Vizemeister, beim FC St. Gallen, der Captain Silvan Hefti. Das ist insofern brisant, weil sie so ihre Gegner maßgeblich können schwächen und das schon bevor das die neue Saison hat angefangen. So wie es jahrelang ja andere von der Super League mit IBE haben gemacht. Wir nennen jetzt hier mal keine Namen nennen. Jetzt hat das Blatt gewendet und wie wir ja auch schon geschrieben haben, ist IBE eine Institution geworden. Dann eine weitere Meldung aus der Politik. Auch gelb-schwarz kann man sagen, nämlich der BDP-Kandidierende Claudio Righetti hat jetzt seine Stappi-Kandidatur doch zurückgezogen. Das hat wahrscheinlich für erleichterte 50er gesorgt bei allen, weil wenn er sich hat für den Post interessiert, hat auch alle anderen Kandidierenden müssen mitziehen. Was natürlich Geld braucht, das nicht jede und jeder hat. Und in diesem Jekami-Stappi-Wahlkampf, in dem jeder kann mitmachen Wahlkampf, wäre Righetti auch nur ein Kandidat von vielen gewesen. Und das wiederum hat nur einem genützt, nämlich einem amtierenden Stappi Alec von Graferiet. Und noch gerade mal zu IBE zurück. Am Sonntag, wo sie eben das Göpfinal gewonnen haben, haben sie es geschafft, den Pokal zu holen. Zum ersten Mal seit, man glaubt es fast nicht, 62 Jahren sind jetzt beide Kübeln im gleichen Jahr bei IBE. Die Fans haben ganz brav daheim gefeiert, ich im Übrigen auch, vielleicht mit einem kleinen Abstecher zum Wankdorf. Der Bergergast war leer. Vor dem Wankdorf hat es vielleicht gefühlte 100 Fans gehabt, die auf ihre Idole gewartet haben. Jetzt hat die Ostkurve, die ja eine Fangruppierung ist, alle dazu aufgerufen, ganz Corona-konform, weil es kein Fanmarsch oder Fan, wie sagt man, ein Meisterumzug wird geben durch die Stadt, dass alle am Samstag nochmal zeigen, wie fest glücklich und Fan und stolz sie sind. Und zwar soll man mit dem Trikot in die Stadt gehen, Fahnen raushängen. Vielleicht muss man die Fahnen zuerst überhaupt noch nähen und überhaupt einfach in gelb-schwarzen Farben den Tag zu verbringen. Ihr wisst, wenn ihr mich am Samstag dann seht, in der Stadt, dann könnt ihr euch ja vorstellen, in welchen Farben das ich wieder unterwegs sein.
Schattenwelt vom Sannenland. So habe ich es am Anfang genannt und so werde ich auch weiterhin referieren, wenn wir über die unbekannte Seite vom Gstaad reden. Vielleicht nicht mehr so ganz unbekannte Seite, seit der Quentin über sie berichtet. Du schreibst nämlich immer wieder über das Sannenland, Quentin. Und diese Woche liefert uns einen ganz speziellen Fall. In dem geht es um Menschenhandel. Willst du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern rekapitulieren, wie deine Geschichte genau abgelaufen ist?
Ja, das ist wirklich eine spezielle Geschichte. Also das hat angefangen, anfangs des Jahres ist eine Meldung von der Polizei, von der Kantonspolizei Bern raus, dass sie ein Ehepaar haben festgenommen im Sannenland. Und es geht eben wirklich um einen Verdacht von Menschenhandel. Und das ist ein älteres Ehepaar, sie sind über 60 beide, wo in Sahne, respektive eben in Gstaad, so eine Art Reinigungsdienst haben angeboten. Und für den Reinigungsdienst haben sie junge Landsleute, also junge Frauen von Serbien vor allem, ins Sannenland geholt und die haben dann dort hier gearbeitet. Und das zu wirklich also schrecklichen Bedingungen, muss man sagen. Das ist die Rede von wirklich 12-Stunden-Schichten, 7 Tage pro Woche, 2 Mahlzeiten pro Tag. Und das ist eigentlich, also eben, mutmaßlich geht es wirklich, dass das eine Art Menschenhandel war, die dort aufgezogen haben. Und die sind jetzt eben festgenommen worden und das wird jetzt zu einem Prozess kommen.
Jetzt hat sich das Ganze in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe von Gstaad abgespielt. Und es hat einen anonymen Brief gebraucht, bevor es überhaupt zu diesen ganzen Ermittlungen gekommen ist. Ich frage mich spontan, und vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, Quentin, wie kann so etwas in dieser Grössordnung so lange einfach unentdeckt bleiben?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also, wir reden wirklich von über 10 Jahren, wenn das so gelaufen ist. Also echt unglaublich. Man kann natürlich jetzt mutmaßen, dass das etwas mit Gstaad zu tun hat. Wir wissen auch, Gstaad ist ein sehr diskreter Ort. Also man stellt nicht allzu viele Fragen, das ist echt bekannt. Ich würde jetzt vielleicht auch stark in Schutz nehmen und sagen, das könnte überall im Prinzip vorkommen. Also auch in der Stadt Bern gibt es anonyme Orte, wo man eben nicht so genau hinschaut. Aber das ist schon erstaunlich, also dass es wirklich so lange können so gehen und dass es dann wirklich ein anonymes Schreiben braucht, um durch die wirklich den Fall in Gang zu bringen.
Gerade weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja da nicht nur Privatpersonen als Kunden involviert gewesen, sondern auch Hotels, wahrscheinlich namhafte Hotels im Saanenland.
Ja, also eben, die muss ich vielleicht noch schnell ausholen. Die beiden Hauptangeklagten, also das Ehepaar, die haben eben Beschwerden gegen ihre Untersuchungshaft eingelegt. Die sind immer noch in der Untersuchungshaft, also die sind im Gefängnis im Moment. Und dort hier nachher eben das Obergericht müssen urteilen, ob die Untersuchungshaft rechtens ist. Und dort ist ziemlich im Detail auf den Fall eingegangen. Und dort ist aber wirklich von mehreren Liegenschaftsverwaltungen gedreht, von Hotels, aber eben auch von privaten Schallbesitzern, die zu diesen Auftraggebern gehört haben. Und also da haben ein paar wirklich recht viele Leute sehr wahrscheinlich über das Bescheid gewusst. Man kann natürlich immer spekulieren, wie detailliert haben sie gewusst, dass die Frauen sie ausgenutzt wurden. Das ist immer noch ein bisschen die Frage, was nachher auch beim Gerichtsprozess wird sich zeigen.
Wie kann man denn so sicher sein, dass es nur für Putzdienstleistungen und Kinderhütendienste war? Also mir kommt das so ein bisschen wie Epstein über irgendwie,
ja,
so zu Willen also gefugt werden. Und
das ist eine gute Frage. Also man hat das echt von Zeugenaussagen, also die Zeuginnen sind befragt worden, also die Betroffenen. Und es geht vor allem um Putzen und um Kinderhüten. Das ist noch das Zweite. Also, aber es ist wirklich, also speziell bei Menschenhandel denkt man eigentlich immer an Prostitution. Das ist eigentlich wirklich das Beispiel, das alle kennen. Aber der grosse Teil des Menschenhandels ist eben nicht die Ausbeutung von der, also sexuelle Ausbeutung, sondern die Ausbeutung von Arbeitskraft. Und das ist jetzt eigentlich in diesem Fall geht es eben wirklich darum, dass man eigentlich die Arbeitskraft hat ausbeutet. Also man hat eigentlich wie, das ist schon eine Art moderne Form von Sklaverei, muss man sagen. Also es ist immer noch alles mutmaßlich, muss man sagen, es ist noch keine Verurteilung. Das ist immer wichtig.
Jetzt ist das ja nicht das erste Mal, wo du über das Saanenland und Skandal schreibst, was sich dort ereignet hat. Treue Leserinnen und Leser von BZ wissen, dass du schon mehrfach über das geschrieben hast. Kannst du uns vielleicht so deine Top 3 von den Saanenland-Skandalen aufzählen, hier mal kurz?
Das ist noch schwierig. ja, es läuft wirklich immer etwas bis der Top. Das ist auch als Journalist, ist mir immer dankbar. Also einmal habe ich über einen dubiosen Waffenhändler berichtet, wo durch die pauschal besteuert ist, wie so viele reiche Ausländer im Saanenland. Und der hat nachher über Jahre einfach seine Steuerrechnungen nicht gezahlt und ist nachher über 2 Millionen Franken und dem Kanton Bern schuldet. Also echt unglaublich. Und eben wie bei uns läutet ja halb, nachdem wir nach 3 Monaten die Rechnungen nicht gezahlt haben, ist das Betriebungsamt. Man fragt sich wirklich, wie das hat, in dem Fall jetzt hat können so weit kommen. Dann hatte ich noch weitere Geschichten. Eine sehr interessante Geschichte ist auch von Familie Engelhorn. Das ist eine reiche industrielle Familie von Deutschland, wo dort die wohnhaft ist. Oder auch ein Teil der Familie ist dort die wohnhaft. Und die haben einen riesen Erbstreit untereinander. Also das ist wirklich eine Familiengeschichte mit allen. Es geht wirklich um viel Geld und verletzte Gefühle. Also das ist auch etwas, was sehr interessant war. Genau.
Meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die von dem einen, der hat irgendwie Gras vertickt, wo er anscheinend dort oben hat angebaut. Weißt du noch?
Genau, ja. Das ist auch eine selbstsame Geschichte. Genau. Hier geht es um einen Alki David, heisst der Typ. Und er ist reich auf die Welt gekommen, kann man sagen. Also seine Eltern kommen, glaube ich, ursprünglich aus Griechenland. Also es gibt von mehreren Ländern, aber er ist auf jeden Fall mit einem Milliardenvermögen auf die Welt gekommen und probiert sich jetzt selber so eine Geschäftswelt auf. Und eben eines von seinen Geschäften ist wirklich ein Cannabishandel, also mit legalem Cannabis, so CBD-Gras. Und das verdient er vor allem nachher in den USA. Und genau, er behauptet dort, eben, das ist an frischer Bergluft, reinem Bergwasser angebaut worden. Recherche hat eben nachher gezeigt, es kommt aus Kerzers, also immerhin aus der Schweiz, kann man sagen, aber es ist natürlich nicht gerade gestartet, aber es man kann fast ein bisschen von Etikettenschwindel reden, aber es ist eine spezielle Geschichte gewesen, aber ich glaube, man kann jetzt nicht gerade von Betrug reden in diesem Fall.
Willst du uns nicht dein Geheimnis verraten? Wie kommst du immer an die Geschichten her?
Ja, das Geheimnis ist echt etwas sehr, sehr, also fast das langweiligste Blatt, das man sich vorstellen kann, nämlich das Amtblatt vom Kanton Bern. Dort hier werden immer Amtsmeldungen publiziert. Die sind zum Teil, also ist wirklich sehr trocken zum Lesen, aber dort hier sind eben zum Teil wirklich sehr spezielle Fälle drin. Also die Engelhorn-Geschichte habe ich von dort, das vom Waffenhändler habe ich auch von dort. Also das ist wirklich so ein bisschen, das ist eine von diesen Quellen, wo man dort immer wieder ankommt. Also, du weißt ja selber, Sheila, wir müssen vielleicht jetzt so schnell auflegen, du kommst aus dem Saanenland, ursprünglich.
Ja.
Es ist wirklich sehr, die Leute hier, wenn man probiert, Informationen zu holen, es ist sehr schwierig, dort hier Informationen zu holen. Darum ist man wirklich fast ein bisschen auf so Meldungen eben angewiesen, wenn man dort hier recherchieren
möchte. Das ist so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin gebürtige Gstaaderin, muss man hier kurz sagen. Ich habe 18 Jahre lang dort gelebt und bin dann für das Studium eigentlich nach Bern umgezügelt. Und deswegen habe ich immer einen speziellen Bezug, wenn ich so Geschichten lese. Und ich kann das ganz gut verstehen. Also du hast am Anfang gesagt, Diskretion ist im Saanenland wird sehr hoch geschrieben. Diskretion gegenüber dieser High Society sozusagen. Und also ich bin auch aufgewachsen, und mir ist gesagt worden, gell, wenn dich der Schuni auf der Straße fragt, wo der und der wohnt, sagst du nichts. Also das ist wirklich so ein bisschen die gängige Umgehensweise im Saanenland oben.
Krass. Das ist ja, glaube ich, so auch der grosse Unterschied jetzt zu St. Moritz, oder? Weil St. Moritz ist ja so ein bisschen der zweite heiße Side-Ort und die ist wirklich gesehen und gesehen werden und eben gestartet, ist die Diskretion sehr hoch geschrieben. Wobei, muss ich auch noch sagen, echt die meisten Journalisten, also die meisten Journalisten berichten ja sehr positiv immer über Gstaad. Das ist ja der klassische Gstaad-Artikel ist ja meistens ja irgendwie ein englischsprachiger Journalist geht dort auf und berichtet ein bisschen von diesen Chalets und so und wie es dort hier schön ist und wie viel Geld es dort rum ist. So ein bisschen eben die dunklen Seiten, die werden ja eigentlich fast nie beleuchtet. Und, also vielleicht gibt es mal einen Skandal wie mit Polanski oder so, aber ja. Sie hat ja nachher noch wenig mit Staat zu tun.
Das ist halt wirklich so das heile Bild vom Saanenland auferhalten wird, wo wirklich die idyllische Welt, schön im Winter alles schön beleuchtet, super kann man Ferien machen, die Weihnachten verbringen. Und da finde ich es dann eben als Einheimischer sozusagen, oder als ehemalige Einheimische, finde ich es immer wieder spannend, was sich dann dort gleich abspielt unter der Oberfläche sozusagen.
Ja, du sagst es wirklich. Also die Chalets von außen betrachtet, die sind ja mehrere Stockwerke abgebaut. Ich habe gehört von 300 Millionen Chalets. Der eine Koch hat mir mal erzählt, dass eher so, eben so die super krassen Znacht, die sind alle jetzt nicht mehr in den Restaurants, sondern eben in diesen Chalets. Und bis pro Wochenende oder pro Abend, glaube ich sogar, kochen bis zu 130 Köche, wirklich Spitzenköche, dort in diesen privaten Chalet. Musst du dir das mal vorstellen? Das kann man nicht mal von der Stadt Bern sagen. Wir haben hier nicht 130 sättige Köche, oder? Das ist unglaublich. Also, dass da eben unterhalb von der Chalet ist, die haben zum Teil dort Industriekuchen eingebaut oder eben irgendwie eine Teufgarage, fahren sie irgendwo unter im Hügel rein und dann gehört es eigentlich zu dem Chalet dort oben, oder nicht? Sheila, du weißt es besser.
Ja, es ist wirklich James Bond, also du gehst quasi mit einem Autolift und dann irgendwie
es ist so. Genau so, ja. Also es ist auch wirklich, also man kann das vielleicht kurz beschreiben für alle, die die Stadt nicht so gut kennen. Das ist wirklich so, wie die ganzen Schalen von der Reichen, die sind halt wie wirklich ein Level ober im Dorf. Und dort weg, wenn du durchfährst, hast du einfach eine Straße links und rechts Hecken und du siehst nicht wirklich innen. Und hinter diesen Hecken verbergen sich wirklich Schalen, wie es Claudia beschrieben hat. Aussen sehen sie vielleicht gar nicht so gross aus, sind aber meistens mehrere Stockwerke in die Tiefe abgebaut. Und wenn man so aufwächst im Saarland wie ich, bekommt man von diesem Oberbord sehr, sehr wenig mit. Also man ist halt unten auf dem Dorflevel, man hat seine Kollegen in der Schule und lebt so ein bisschen da. Vielleicht arbeitet die eine oder andere Mutter irgendwann in einer Schale. Ich hatte eine Kollegin, die Mutter hat das Schale bewirtschaftet, sozusagen. Und da haben wir einmal Geburtstag feiern und da merkst du dann, wie viel das eigentlich abläuft, ohne dass du es wirklich mitbekommst, so als dort normal lebender Mensch.
Mit dem Einheimischen erzählt, wie er mal musste Holz liefern in so einer Schale. Und dann hast du wirklich, hast du wirklich so einen Autolift und dann unten irgendwie mit x Kerren, die ja, einen teurer als der andere. Also es ist wirklich unglaublich quasi, was man, von dem gehört man eben, man sieht es gar nicht. Das ist wirklich alles auch irgendwie um die Erde. Und oben gibt es ja sehr restriktive also Massnahmen, was das Bauen anbelangt. Man darf nur Schale bauen. Und, aber so hat sich gestartet immerhin so wirklich eine Identität da können schaffen, das muss man sagen.
Genau.
Ja, im Dorf sind ja sogar Granium schön, weil alle Läden weisse Granium rausstellen. Ich finde, Granium ist nicht so schön, aber irgendwie so zu gestartet mit diesen weissen Granium finde ich es noch so passend zum Dorfbild.
Ja, das Ortsbild war immer sehr, sehr ein wichtiges Thema. Vielleicht kann ich hier noch etwas mehr verraten. Zwar war mein Vater relativ lang Vizedirektor im Tourismusbüro. Also er hat sich unter anderem auch mit diesem Ortsbild beschäftigt. Und
mit den Granien.
Genau, dass die Granienfarbe voneinander abgestimmt ist, damit du alles schön aussieht im Winter. Und genau, ich meine, mit dieser Mentalität kann ich mir auch sehr gut verstehen, dass sich so eine Geschichte wie die, die du uns erzählst, mit dem Menschenhandel, eben in einem Mehrfamilienhaus abspielt und dass man irgendwie so ein bisschen nebenher lebt und das gar nicht, entweder gar nicht mitbekommt oder vielleicht auch gar nicht wirklich will mitbekommen. In dem Sinn.
Ja, das ist, wobei eben, also ich merke bei dir, Sheila, du siehst da recht, das ist immer so, als Einheimische sieht man es manchmal so fast ein bisschen kritischer als jetzt ich finde im Fall wirklich, also Gstaad, das Saanenland allgemein, finde ich der interessanteste Fleck Erde im ganzen Kanton Bern. Das ist wirklich noch, das ist wirklich noch wilder Wester und eben, es ist nicht den ganzen Kanton Bern kritisieren, aber manchmal ist es ein bisschen mehr der Durchschnitt und so, das ist so, es ist, unter dir ist wirklich noch so extravagant. Das Sturmauge der Dekadenz.
Ja, wobei, gell, wenn man natürlich 18 Jahre lang das gehabt hat, ist man auch froh, wenn man ein bisschen davon wegkommt. Das ist einfach so ein bisschen meine Meinung. Ich meine, ich gehe immer gerne wieder retour ins Saanenland, um mein Grossi besuchen oder so, aber irgendwie habe ich dann auch genug davon. Weil es ist schon, also ich meine, dort, wenn du dort aufwachst und dort lebst, ist es wirklich so, dass es dreht sich alles um den Tourismus und es dreht sich alles um die Gäste. Und man lebt wirklich so ein bisschen dafür, dass es denen gut geht und man lebt wirklich im Einklang damit. Ich weiss nicht, kennt ihr den Dokumentarfilm, der vor, glaube ich, etwa 10 Jahren rausgekommen ist, der heisst «Das unbekannte Gstaad» von Regisseurin Elisabeth Albert Schlumberger. Da wird das relativ schön zeigt das Bild eben von den sie verschiedene Saanenländer werden porträtiert, irgendwie vom Kutschenfahrer über die Skilehrerin bis her zum Hotelier und es zeigt sich wirklich schön, wie es halt normal ist im Saanenland, dass man lebt im Einklang mit dem Tourismus. Und die BZ hat dann auch geschrieben, hat das ziemlich schön zusammengefasst und zwar hat sie geschrieben, alle sind vom Tourismus abhängig und leben in Einklang mit den Gästen. Genau so ist es.
Aber es ist ja schon unglaublich, wie sich ein Dorf, das ist ja nicht seit 100 Jahren so, nehme ich an, wie sich ein Dorf so auf das Luxusding kann einschiessen kann. Oder eine, zwei kommen, dann kommen immer mehr, so wie ein Magnet. Und plötzlich hast du so eine zweite, es ist ja wirklich so anders als der Rest im Kanton Bern. Ich meine, da kann man ja schon nur ein Teilchen nebendran schauen, wie eigentlich die Schweiz tickt. Und dann so die, wie sagt man dem, so die Insel oder so eine Parallelwelt kann entstehen, nicht? Aber auch in St. Moritz ist es ja sicher ähnlich gelaufen, oder? Dass an irgendeinem Punkt die Reichen haben die Reichen angezogen.
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, an was es genau liegt. Du eben, Gstaad ist echt nur 1000 Meter über Meer. Es ist jetzt nicht so schneesicher wie eben St. Moritz oder so. Aber ja, es ist, glaube ich, wirklich einfach so ein bisschen das Narrativ quasi von eben der heilen Welt, das sich auch bei den Reichen dermaßen eingeprägt hat und sich einfach die wohlfühlen. Das ist wirklich mal speziell.
Und ich glaube, bei diesen Reichen, die halt einen bekannten Namen haben, Ich glaube, eben auch die Diskretion, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, sehr, sehr wichtig. Also wenn du halt zum Beispiel, Madonna ist ja ganz oft, ganz gerne im Saanenland unterwegs und schon öfters Skifahren. Und ich hatte sie sogar auch schon bei mir am Skilift, wo ich am liebsten noch zwischen Saison im Saanenland geschafft habe. Da kommst du nicht als Fangirl daher, wo du Autogramme bedrängst, sondern wenn die eigentlich im Saanenland unterwegs sind, können sie leben wie normale Leute, weil du eben als Einheimische so bist du aufgewachsen, dass du auch weißt, das gehört sich nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr geschätzt wird. Also ich kann vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht mehr, nach was ich gefragt worden bin, aber ich bin als Kind mal irgendwie im Dorf unterwegs und da ist auch ein Journalist vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich wüsste, wo der und der wohne, wo der sein Chalet hat. Und einfach, weil es mir so beigebracht worden ist von meinen Eltern, habe ich gesagt, das darf ich nicht sagen. Und bin
gelaufen. Sheila.
Heute als Journalistin würde ich vielleicht, mich über solche Leute ärgern, ja.
Ja, je nachdem, für welches Blatt sie schreibt, würde ich es, glaube ich, verraten.
Claudia, wie hast du das Saanenland schon erlebt, von kulinarischer Seite her?
Ja, ich muss eben sagen, ich schreibe immer aus weiter Ferne. Es ist ja wirklich, dort hat es eine Ansammlung von Sternen und Punkten in Restaurants, wo alle sicher wirklich einfach auf einem Level kochen, wo seinesgleichen sucht. Also es gibt wirklich ein Nest von 8, sind es glaube ich, letztes Jahr, 8 Sternenrestis. Und ja, immer von hier aus geschrieben, ist natürlich ein bisschen, ja, ist ein bisschen schade, weil man dann, das merkst du schon am Text, oder es nicht nach dran bist, dann habe ich mir wirklich zum Ziel genommen, so, jetzt gehe ich mal dort aufnehmen. In den letzten Sommerferien habe ich dürfen da den Robert Späth verabschieden, der hat den Cesari oder Cesari gekocht.
Cesari, ja, ganz
wichtig. Sie ja jetzt schon haben, abgerissen und ein Hotel gebaut, oder ein Wohnhaus, glaube ich. Und dann bin ich dort auf, es ist also schon sehr beeindruckend, dann zu sehen, dass Alpar, also in allen grossen Hotels haben sogar mehrere Sternenrestaurants, zum Beispiel in der Alpina Gstaad gibt es Zome oder Megu. Und dann weiss man halt irgendwie so Sachen. Bei Megu hat der Sushi Master ausgeschafft worden, weil er nämlich nicht Deutsch gelernt hat. Er hat so eine Deutsch gelernt und weil er das nicht hat gemacht hat, natürlich, wie alle Köche, mega viel hat geschafft, hat er gar keine Zeit gehabt. Und dann ist seine Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert worden und dann musste sie einen neuen Küchenchef suchen. Aber ich muss sagen, ich kenne es recht schlecht. Bern kenne ich gut, weil ich hier wohne. Und das ist so, da verkehre ich halt einfach und Gstaad kann ich gar nicht kennen. Weil es ist auch also eine ziemliche Reise. Wenn du jetzt dort schnell mal, willst du es zu Mittag essen, musst du fast einen Tag investieren, wenn du mit ÖV auf und wieder runter gehst. Ja. Aber ja, eben alle Jahre geht es ein bisschen besser und alle Jahre kennt man die Köche ein bisschen besser, weil sie haben dann gleich recht. Die Köche bleiben auch länger. Von dem her, also kulinarisch ist es ein Paradies, aber hinter vorgehaltener Hand tut man munkeln, dass da alle von den Gourmillon-Läden, dass alle so einen Punkt zu hoch bewertet sind. Und da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das so ist. Aber lassen wir das mal.
Meinst du, wer im Saanenland das Restaurant aufmacht, bekommt automatisch einen Punkt, oder?
Ja, nein, also es hat wirklich halt echt mal ein Vater von einem Koch, hat mir, wo dort wohnt, hat echt gesagt, look, ganz ehrlich, alle sind einfach hier ein bisschen zu hoch bewertet. Weil es eben auch wiederum Reiche zieht Reiche an, Sternenlokal und Punktenlokal ziehen auch einfach höhere Bewertungen an. Und es muss eben nicht sein. Man kann ja dann auch verblendet sein, oder? So, wenn überall die feinen Reste sind, dann gehst du so essen. Und dann weißt du gar nicht mehr, wie eigentlich ein normales Restaurant, was das Level vom normalen Restaurant ist. Aber eben, das ist einfach so hinter vorgehaltener Hand. Von dem her sollte man das hier gar nicht erwähnen.
Passt aber gut zu unserem heutigen Thema, oder?
Ich finde auch.
Größte Küche im Saanenland. Super, haben wir darüber können reden. Danke Quentin für deinen Einblick. Danke Claudia für deinen Einblick. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch ein oder andere Geschichte zum Saanenland habt, schreibt uns doch das. Wir haben ja eine eigene Mailadresse, box@bernerzeitung.ch. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Und sonst wäre es das gewesen für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
Bleibt gesund und legt das gelbe Trikot an.
Bleibt gesund. Bis gleich im Saanenland.